Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Mein heutiger Gast, Professor Rainer Rossi aus Berlin. Rainer, schön, dass du dich bereit erklärt hast, unser NeoCast mit deiner Expertise heute zu bereichern. Gemeinsam werden wir uns heute über das Thema Sicherstellung der regionalen Versorgung für Schwangere und Neugeborene austauschen. Aber zunächst kurz zu deiner Person.
Der heutige NeoCast-Experte.
Professor Dr. Rainer Rossi, aktuell noch Chefarzt des Vivantes Klinikums Berlin-Neukölln. Rainer, du hast dich in der Vergangenheit sehr intensiv mit den strukturellen Rahmenbedingungen der Versorgung von Schwangeren und deren Neugeborenen beschäftigt und warst dabei unter anderem auch als Berater im gemeinsamen Bundesausschuss tätig. Soweit eine kurze Vorstellung deiner Person. Was habe ich jetzt vergessen, was für dich noch besonders wichtig ist?
Ja, für diesen Zusammenhang ist vielleicht noch besonders wichtig, dass ich bei dieser berühmt-berüchtigten Leitlinie 087-001 der zur Struktur der perinatalen Versorgung bereits ab der ersten Version beteiligt war, zunächst als Vertreter der DGKJ und später dann federführend als Vorstandsmitglied der DGPM.
Und sonst mit Leib und Seele Pädiater und begeistert dabei.
Ja.
Richtiger Kinderarzt. Ist okay. Ja auch schön. Also das heutige Thema Sicherstellung der regionalen Versorgung ist ja an sich eine Thematik, die auf den ersten Blick sehr trocken erscheint. Warum interessierst du dich dafür oder warum ist es auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Relevanz?
Das heutige NeoCast-Thema.
Mir geht es bei dieser Diskussion, die wirklich eine Herzensangelegenheit ist, darum, wie wir die perinatale Versorgung möglichst gut gestalten. Wir haben da großartige Erfolge. Wenn man sich die Säuglingssterblichkeit über die letzten Jahrzehnte anguckt, dann ist die gut und das ist immer eine gemeinsame Leistung von Hebammen, Geburtshelfern, Kinderärzten und Kinderkrankenschwestern. Also das kann keiner für sich reklamieren. Wenn man das aber vergleichend beguckt, dann fällt auf, dass Schweden und Finnland seit Jahrzehnten eine Säuglingssterblichkeit und die resultiert zu zwei Drittel aus einer neugeborenen Sterblichkeit, dass Schweden und Finnland immer so 1,5 Promille bessere Zahlen haben als wir. Also muss man doch fragen, was machen die eventuell schlauer? Die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und was können wir von dort lernen? Noch einmal, wir beklagen in der Republik keine schlechten Zahlen, aber es gibt andere mit noch besseren Ergebnissen.
Vielleicht ganz kurz dazwischen, da sind wir ja schon mitten im Thema. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die ja doch relativ jung sind, mal so ein bisschen einen Rückblick geben, wie es so vor 50 Jahren ausgesehen hat, also von wo wir eigentlich kommen, was jetzt Versorgungsstrukturen betrifft.
Wir kommen daher, dass die perinatale, und ich begreife das immer als ein gemeinsames Ding, Geburtshilfe und Geburtsmedizin und Neonatologie und Pädiatrie gehören zusammen. Das kann man nie alleine für ein Fach denken. Dass das aber früher doch sehr viel getrennter war, dass ein Geburtshelfer gesagt hat, gut, das Kind ist raus und das ist jetzt egal und gut, die Geburt war damit erledigt. Nein, das ist nicht die Gesamtaufgabe und Herr Saling, der in Neukölln ja gewirkt und gelebt hat, er hat als erster verstanden, dass es um eine gemeinsame Aufgabe dieser Fachgesellschaften geht und hat da sicherlich einen besonderen Fokus gelegt, der weltweit mit der Spezialisierung der Geburtsmedizin auch dann um sich gegriffen hat. Das heißt, es ist immer eine gemeinsame Verantwortung für Mutter und Kind. Und das war früher nicht so. Das Thema ist das Entscheidende, weil nur gemeinsam kann man diese Ergebniszahlen verbessern und angehen.
Es gab ja auch, weil du Herrn Saling erwähnt hast, sozusagen vor 50, 60 Jahren die Diskussion, wer soll sich überhaupt um das Neugeborene kümmern? Ist es jetzt eher der Geburtshelfer, der sich damit weiter drum kümmert oder Gynäkologe oder sind es die Pädiater? Da gab es ja auch unterschiedliche Ansätze. Im Endeffekt sind es die Pädiater geworden.
Am Ende sind es die Pädiater geworden. Das ist auch sicher gut begründet. Es will auch niemand mehr ändern. Aber die entscheidende Publikation, das entscheidende Stichwort von Herrn Saling war im Grunde das Kind in der Geburtsmedizin. Also auch schon das ungeborene Kind als Patienten und als Herausforderung begreifen. Es geht nicht nur alleine darum, dass die Mutter eine sichere Geburt erlebt. Es geht auch darum, dass das Kind gesund zur Welt kommt. Und da hat er wirklich Pionierleistungen gebracht, die entscheidend zu dem Ding beigetragen haben, dass die Säuglingssterblichkeit eben so viel niedriger geworden ist in den letzten Jahrzehnten.
Das ist ja das Spannende, dass sozusagen da der Fokus war auf das Kind, auch im Mutterleib. Heute in der Neonatologie, wenn wir von den 300, 400 Gramm Kindern sprechen, haben wir ja fast schon wieder ein bisschen das andere. Da ist der Fetus außerhalb des Mutterleibes, den wir sozusagen betreuen, was wir lernen müssen. Es ist interessant, wie sich das so weiterentwickelt hat. Wenn wir zu Herrn Saling nochmal zurückgehen und in diesen 50 Jahren die Entwicklung uns so ein bisschen angucken, was ist aus deiner Sicht, was sind da für Konzepte verfolgt worden, die sich dann vielleicht als falsch herausgestellt haben, was jetzt so Versorgungskonzepte betrifft und was können wir daraus lernen?
Falsch herausgestellt hat, also als falsch hat sich sicher herausgestellt, dass man das getrennt betrachtet, aber diese gemeinsame Betrachtung, die Herr Saling vorgebracht hat, ist sicher das entscheidende Umdenken gewesen für beide Fächer. Also ich weiß ja nicht, was da, es gibt natürlich Dinge, die man heute nicht mehr so macht, wie Herr Saling sie vor 20, 30, 40, 50 Jahren ersonnen hat. Also die fetale Blutanalyse hat nicht mehr den Stellenwert, den er ihr vor 30 Jahren zugeschrieben.
Gab es Weiterentwicklung, ja, ja, okay.
Ja, da gibt es Weiterentwicklung. Aber dennoch die Sichtweise, dass das ein gemeinsamer Patient ist, das ist das Entscheidende.
Okay, kommen wir zu den heutigen Zeiten. Wie würdest du die Situation, also die strukturelle Versorgungssituation heute beschreiben? Wo stehen wir da?
Was gibt es für Neuigkeiten?
Ja, wir stehen erst einmal gemessen an dem Gesamtergebnis mit einer im europäischen Vergleich niedrigen Säuglingssterblichkeit da. Wir müssen aber eben den Unterschied zu einigen anderen Ländern um uns herum registrieren und der ist auch über viele Jahre konstant. Das ist also nicht gerade ein zufälliger statistischer Effekt mal in diesem einen Jahr. Also müssen wir gucken, was machen die anders? Und dann gibt es noch, und das ist eine ganz wichtige Diskussion, finde ich, den Vergleich mit Portugal. Portugal hatte in den 90er Jahren eine sehr viel höhere, fast doppelt so hohe Säuglingssterblichkeit wie bei uns. Die Portugiesen haben in den 90er Jahren ihr Versorgungssystem drastisch geändert und sie haben jetzt Säuglingssterblichkeiten in der Größenordnung, wie wir sie haben. Und das, obwohl in Portugal nur etwa 60% der Mittel im Medizinsystem zur Verfügung stehen wie bei uns. Das heißt, die einzelnen Euros sind offensichtlich in eine relativ schlaue Struktur investiert worden. Das finde ich ganz erstaunlich. Und ich denke, daraus können wir lernen.
Und was haben die gemacht?
Die haben Dinge gemacht, die bei uns Volksaufstände verursachen würden. Sie haben alle Geburtskliniken geschlossen, also Schlüssel umdrehen, Schlüssel in Duro schmeißen, die weniger als 1500 Geburten hatten. Unsere mittlere Geburtenzahl pro Klinik ist ungefähr 1250, also alle unter 1500 zugemacht. Dann gab es viele Geburten in Ambulanzzentren und die haben sie untersagt, also wirklich direktiv untersagt und damit haben sie die Klinikgeburten von 75 auf 99% gebracht und zwar innerhalb relativ weniger Jahre. Dann haben Sie den Neonatologien in einem abgestuften System ganz klar Aufgaben zugewiesen. Das heißt, diese Klinik in dem einen Ort arbeitet mit der Neonatologie zusammen. Wenn in dieser Klinik aber ein Kind mit einer, sagen wir, mit einem Herzfehler geboren wird, dann geht es in eine andere Klinik. Das ist direkt festgelegt worden. Und dann haben Sie in den 90er Jahren, und da war das noch nicht so selbstverständlich und so einfach, bereits ein elektronisches Bettennachweissystem gehabt, sodass in ganz Portugal klar ist, welches Neobett ist wo frei und für welches Risiko steht welche Intensivstation zur Verfügung. Und das hat eben dazu geführt, dass trotz der niedrigeren Mittel die Säuglingssterblichkeit drastisch gesunken ist. Und ich finde, das ist ein deutlicher Effekt einer Strukturmaßnahme. Und dann haben wir noch was gemacht, das habe ich erst viel später verstanden, was ganz, ganz klug ist. Und das ist auch was wir vielleicht lernen können. Natürlich hat es in Portugal dann auch die Diskussion gegeben, na, unsere Familie ist doch seit 200 Jahren alle in diesem Ort zur Welt gekommen. Und der Großvater und der Urgroßvater sind da geboren. Und dann haben sie gesagt, okay, wir ändern das Personenstandsgesetz und der Geburtsort eines Kindes ist entweder der biografische Ort oder nach Wahl der Eltern oder der Mutter, das weiß ich jetzt nicht genau, wie es da geregelt ist, ist der Ort, der Wohnort der Mutter. Und damit haben sie diesen emotionalen Teil aus dieser Diskussion rausgenommen.
Okay, das ist ja ein spannender Aspekt, weil da kommen wir nachher sicherlich nochmal drauf, wenn wie man sozusagen das umsetzen möchte und was es da für Diskussionen gibt. Aber es ist beeindruckend und du hattest ja gesagt, in Deutschland die Geburtenzahlen, man merkt es immer wieder, wir haben in Dresden 2400 Geburten im Jahr und wenn ich damit nach Amerika oder jetzt nach Usbekistan gehe und mit denen spreche, dann sagen die, was habt ihr denn für eine kleine Klinik? Wir haben 8000 Geburten im Jahr und von den Dimensionen wird in anderen Ländern gesprochen. Wenn man das jetzt zusammenfasst, sozusagen diese Erfahrung aus dem Ausland und die Situation hier in Deutschland, was würdest du sagen, vor welchen Herausforderungen stehen wir jetzt bezüglich dieser regionalen Versorgung von Schwangeren und früh- bzw. kranken Neugeborenen oder gesunden Neugeborenen?
Ja, also zunächst einmal betrachten wir die gesunden Neugeborenen. Die sind ja Gott sei Dank in der großen, großen Mehrheit. Wir haben aber die Situation, dass wir ungefähr 730 geburtshilflich tätige Kliniken haben. Und ungefähr 345, 350 Kinderkliniken. Das heißt also, eine erhebliche Zahl von Kliniken arbeitet nicht direkt mit einer Kinderklinik zusammen. Mhm. Man muss aber realisieren, und das ist auch gezählt, dass auch bei perfekter Schwangerenvorsorge, also es wird alles wunderbar, Sie kriegen ein schönes Kind, Verlegungsnotwendigkeiten sich nach der Geburt ergeben können, die müssen um Gottes Willen nicht alle bedrohlich sein. Mhm. Aber in diesem Moment muss man das Kind bei Infektion, bei vorgeburtlich nicht erkennbarer Erkrankung, bei anderen Problemen, muss man Mutter und Kind trennen. Die Europäische Elternverband, European
Foundation for the Care of the Newborn Infant.
Genau. Dankeschön. Macht ganz klar, hat jetzt eine Kampagne laufen und die machen ja wirklich europaweit Kampagnen. No separation. Also keine Trennung von Mutter und Kind. Wenn ich aber in einer Klinik ein Kind zur Welt bringe, die keine angeschlossene Kinderklinik hat, dann habe ich das Risiko, dass 3-5% der Mütter und Kinder getrennt werden. Und das Kind mit Blaulicht oder auch mit Nicht-Blaulicht über die Landstraße gefahren wird. Das ist nicht gut. Wem bringt das einen Vorteil?
Ja. Ich glaube, das ist häufig nicht im Bewusstsein drin, dass obwohl die Schwangerschaft ganz unauffällig sein kann, die trotzdem die Möglichkeit besteht, dass nach der Geburt mit dem Kind was ist und eine Behandlung braucht und dass es dann zur Trennung kommen kann. Aber jetzt ist ja doch die Schwangere, die sich einen normalen Schwangerschaftsverlauf hat, die möchte ja so möglichst heimatnah oder im Heimatort entbinden. Was argumentierst du da oder was sagst du da?
Na, also ganz viel argumentieren und sagen muss man gar nicht unbedingt. Die Tatsache, dass in den letzten Jahren eine ganze Reihe von geburtshilflichen Einrichtungen geschlossen worden sind, also hier in der Nähe vor ein paar Jahren Bad Belzig und ich kenne eine Diskussion weit im Westen der Republik, aber es betrifft eben etliche Kliniken. Das ist die Folge der Abstimmung mit den Füßen. Natürlich hat es regional dann Proteste gegeben. Im Übrigen muss man ein bisschen böse sagen, oft von Menschen jenseits des gebärfähigen Alters. Die Mütter hingegen sind schon lange dorthin gegangen, wo auch ein Kinderarzt ist. Und zwar dauerhaft präsent, nicht irgendwann mal vorbeikommen. In dem Bericht aus dem Bundesministerium für Gesundheit, Gesundheit rund um die Geburt, ist das auch deutlich formuliert, dass Eltern die Anwesenheit eines Pädiaters eben doch typischerweise erwarten oder erhoffen. In dem jetzigen Papier der Regierungskommission, der aktuellen Lauterbach-Kommission, die sich um die Krankenhausentwicklung kümmert, ist es auch, wenn auch noch relativ weich formuliert, Geburtshilfe soll dort stattfinden, wo eben auch rund um die Uhr eine kinderärztliche Versorgung stattfindet. Und da gibt es eben diese Differenz von ungefähr 380 Kliniken, an denen das nicht der Fall ist, in denen immerhin knapp 200.000 Neugeborene, also ein Viertel unserer Neugeborenenpopulation, geboren werden. Das ist epidemiologisch relevant.
Ja, das sind ja Dimensionen, die wirklich, wie du sagst, ein Viertel der Neugeborenen betrifft. Jetzt haben wir den Fokus auf die gesunden, reifen Neugeborenen gelegt, also die unauffällige Schwangerschaft. Wie ist deine Einschätzung bei den, wo man schon davon ausgeht, dass Probleme auftreten kann, also eine zu frühe Geburt oder ein krankes Neugeborenes auf die Welt kommt? Wie ist da die Situation?
Ja. Auch das würde ich nochmal in zwei Dinge trennen. Einmal gibt es die Schwangere, bei der die Pränataldiagnostik ein Risiko erkennt vorher. Und die wird ja immer besser, die Pränataldiagnostik. Eine Zwerchfellhernie, ein offener Bauch, also Omphalocele oder Gastroschisis, wird ja in aller Regel vorgeburtlich erkannt. Wir kennen nicht, die können nicht alle Dinge erkennen, aber eben vieles doch erkennen. Mhm. Und dann kommt es eben auf die gute und richtige Beratung an. Ihr Kind muss nach der Geburt auf jeden Fall eine intensivmedizinische und gegebenenfalls kinderchirurgische Behandlung erfahren. Also ist es richtig, wenn Ihr Kind dort zur Welt kommt, wo beide Möglichkeiten gegeben sind. Und wenn man dann noch mal genauer guckt, dann gibt es, auch das ist durchaus ein Problem bei uns, ungefähr so viele kinderchirurgische Abteilungen in der Bundesrepublik, wie es Ösophagusatresien gibt. Das heißt, statistisch, was so nicht einfach zutrifft, statistisch operiert eben jede Kinderchirurgie eine Ösophagusatresie pro Jahr. In Schweden und in den Niederlanden auch gibt es ganz klare Vorgaben und übrigens auch in den Vereinigten Staaten, die das amerikanische Pendant der Leitlinie zur Struktur der perinatalen Versorgung sagt ganz klar, bei diesen bekannten Risiken sollen die an ganz bestimmte Zentren, die eben die Behandlungsmöglichkeiten komplett vorhalten. Und das halte ich ausdrücklich für richtig. Mhm. Bei den Frühgeburten, wir haben auch da ja bestimmte Ergebniszahlen in Deutschland, die hervorragend sind. Die Frühgeburt ist ganz, ganz selten der berühmt-berüchtigte Blitz aus dem heiteren Himmel. Sondern die Frühgeburt ist die Folge einer mütterlichen Erkrankung in der Schwangerschaft, die zur frühen Geburt führt. Also kann ich diese Erkrankung erkennen, gegebenenfalls behandeln und ich kann Vorbeugemaßnahmen machen. Das Entscheidende für die Neugeborenen ist die Gabe von Cortison an die Mutter zur Verbesserung der Lungenreife des Kindes. Das ist weltweit klar. Es verbessert allen neonatologischen Sorgen entscheidend.
Dazu für die, die uns noch nicht gehört haben, da gibt es einen schönen Podcast von Herrn Bartmann zu der ganzen Thematik Lungenreife.
Ja, der ist auch großartig dafür. Genau. Das klappt hervorragend in Deutschland. Praktisch alle Frühgeborenen werden mit abgeschlossener Lungenreifebehandlung geboren und die dauert 24 bis 48 Stunden. Man kann sogar kritisch gucken, und das ist so eine Tendenz der letzten Jahre, dass wir eventuell zu leichtfertig mit diesem Cortison an die Mutter umgehen. Aber die Frühgeborenen werden, ich glaube, zu 96% gezählt vom IQ-TIC mit abgeschlossener Lungenreife geboren. So. In diesen 24 bis 48 Stunden kann ich, so groß ist Deutschland nicht, auch dort nicht, wo es weniger besiedelt ist, von jedem A zu jedem B bringen, wenn ich sage, ich möchte die Frau dort entbinden lassen, wo für die Behandlung dieses Frühgeborenen ausreichend Erfahrung existiert.
Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Ja. Das Spannende ist ja, du hattest es angedeutet, die Empfehlungen in Amerika, die ja nun wirklich nicht, also sehr liberal sind, nicht zentralistisch sind, aber das sind die ganz klaren Empfehlungen für die Kinder mit angeborenen Fehlbildungen und die werden auch umgesetzt. Also es ist möglich, ist ja auch ein großes Flächenland und ist, die Umsetzung ist möglich. Ja.
Ja. Und der schwedische Vergleich, der mich immer wieder fasziniert. Schweden hat 120.000 Neugeborene, so Pi mal Daumen, hatte 7 Perinatalzentren. Wenn man das jetzt mal mit Google Maps auf die Quadratkilometer berechnet, sieht das, ist das kaum ein Perinatalzentrum. Die haben jetzt reduziert auf 6 Perinatalzentren. Örebro ist zugemacht worden. Mhm. Und es sind Riesendistanzen zwischen diesen Kliniken. Aber eben die ganz klare Aussage, das ist nicht der Blitz aus dem heiteren Himmel. Und allerdings, und das machen die Schweden sehr gut und sehr familienzentriert, auf Familien fokussiert, Schwangere werden zum Beispiel von den Schäreninseln oder auch von Öland vor der Geburt, auch reife Schwangere mit normal verlaufender Schwangerschaften, in die Nähe der Entbindungsklinik gebracht. Damit, wenn es denn losgeht, die gleich am richtigen Ort ist. Die klare Aussage der Planer in Schweden, und ich habe mich da durchaus ein bisschen mit unterhalten, ist, es ist viel teurer, in einer wenig besiedelten Region ein Krankenhaus gut laufen zu haben, als auch relativ viele Hubschrauberflüge zu brauchen für solche Transporte. Und dann auch etwas, was ich mir hier kaum vorstellen kann. Es gibt ganze 4 Kinderchirurgien in Schweden, Stockholm, Uppsala, Göteborg und Lund und 2 Kinderkardiochirurgien und das ist nicht Stockholm dabei. Das heißt, die machen Telekonferenzen über die einzelnen Patienten und die ja oft eben elektiven Operationen der angeborenen Herzfehler werden per Hubschrauber erledigt. Und entscheidender Motor dahinter für diese Entwicklung waren übrigens die Elternverbände, nicht die Versicherungen, nicht die Politik. Die Elternverbände, die gesagt haben, wir wollen, dass unsere Kinder nur dort operiert werden, wo wir wissen, dass die besten Ergebnisse produziert werden.
Kannst du das nochmal einordnen? Du hattest gesagt, die 120.000 Geburten, 6 bis 7 Perinatalzentren. Deutschland haben wir.
Ich gucke es gerade. Das ist eine andere Präsentation. Also, wir haben, glaube ich, so ungefähr 160 Perinatalzentren. Das heißt, wir haben ungefähr ein Perinatalzentrum für 4.000 Geburten. Und in Schweden gibt es ein Perinatalzentrum für etwa 20.000 Geburten.
Das ist schon ganz andere Dimensionen. Ja. Okay.
Und noch einmal zurück zu Schweden, zu einem Aspekt, den wir früher hatten. Es gibt dort keine geburtshilflich tätige Einrichtung, die nicht mit einer Pädiatrie unter einem Dach ist, direkt assoziiert. Hm. Das gibt es auch in Dänemark nicht, die ja ihr Krankenhaussystem gerade in den letzten Jahren umbauen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Aber es ist ganz klar der dänische Plan, keine Geburtshilfe ohne Neonatologie.
Jetzt kann man ja argumentieren und sagen, okay, die Perinatalzentren, die halten die höchste Expertise vor. Aber die haben sozusagen, die können die Frühgeborenen versorgen, aber die sind auch gut, wenn mal ein Notfall beim Neugeborenen, beim reifen Neugeborenen auftritt.
Ja.
Wenn ich die Perinatalzentren sozusagen eindampfe auf eine geringe Anzahl, dann entsteht eher eine Gefahr für die reifen Neugeborenen, dass die nicht ausreichend versorgt werden.
Gut, das ist ein häufig vorgebrachtes Argument, das ist vollkommen richtig. Noch einmal, wenn das in der viel, viel größeren Fläche in Schweden und auch Finnland funktioniert, und da gibt es zwischen den ganz vielen tausenden Seen viel Sumpf, dann ist es mit den Distanzen in Deutschland eigentlich nicht wirklich ein großes Problem. Kann es nicht sein. Denn dann müssen wir uns ja angucken, wie sie es machen. Mhm. Und der nächste Punkt, zum Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin gehören die intensivmedizinischen Basiskenntnisse. Zum Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, und das ist wörtlich zitiert aus der Musterweiterbildungsordnung, zum Facharzt gehören nicht die Versorgung kritisch kranker Neugeborener, sondern nur die Erstversorgung. Das heißt also, für Luft sorgen, Kreislauf stabilisieren, nicht aber gar eine Level-1-Tätigkeit. Die interessierten Mitarbeiter wollen natürlich gerade diese spannenden Dinge tun. Es ist auch gut, wenn sie es tun wollen, dann tun sie es ja auch besser, als wenn sie es nicht tun wollen. Aber der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin erfordert nicht eine Level-1-Tätigkeit oder eine sehr spezialisierte neonatologisch-intensivmedizinische Expertise. Hm.
Und ich glaube, es gibt auch gute Möglichkeiten für die Kollegen, die jetzt in Level 3 zuständig sind und nicht unbedingt Neonatologen sind, sich durchaus für den seltenen Notfall Expertise dazu zu holen, also telemedizinische Angebote zu nutzen oder so, dass eben auch diese Stabilisierung, diese Erstversorgung von den Neugeborenen möglich ist und sicher erfolgen kann. Ne?
Ja, das haben etliche Kliniken hervorragend etabliert. Die Tübinger waren da sehr schnell dabei mit richtigen Ausbildungskursen. Ihr macht es in Dresden auch. Auch telemedizinische Beratung. Die Hannoveraner haben das für die pädiatrische Intensivmedizin großartig auf die Wege gebracht. Und Kursangebote gibt es in großer Zahl. Wir steigen jetzt selber in ein paar Wochen auch in dieses Angebot ein und haben das auch großflächig in erheblichen Teilen der Republik verbreitet. Und es ist du hast das ja auf die Homepage der DGPM auch setzen lassen, Frühgeborenenversorgung an einer frühgeborenen spezifischen Versorgungspuppe in einem nachgebauten Kreissaal und also was. Das kann man wirklich üben und diese Kursangebote sind zu finden. Ich halte das für absolut richtig. Basic Life Support müssen wir sowieso für einen Facharzt fordern, dass das zur Facharztweiterbildung gehört, so einen Kurs gemacht zu haben. Und damit ist man schon ganz gut versorgt.
Also es gibt gute Beispiele international, es gibt Möglichkeiten, es auch in Deutschland umzusetzen. Wir müssen bloß die nächsten Schritte gehen.
Ja, genau so.
Rainer, wenn wir uns in 10 Jahren wieder zu der Thematik austauschen, was hoffst du oder was kannst du dann hoffentlich unseren Hörern und Hörerinnen berichten? Wie sind deine Perspektiven?
Der Neocast Ausblick.
Also, mir ist ganz wichtig, immer wieder zu vermitteln, wenn ich solche Zentralisierungsüberlegungen vortrage, und ich bin da relativ viel unterwegs, es geht niemals gegen eine Klinik und es geht schon gar nicht gegen das Engagement von Personen, die dort handeln. Also ich möchte nicht eine Hebamme oder einen Gynäkologen, eine Gynäkologin irgendwo diskreditieren. Das ist nicht der Punkt. Trotzdem muss man eben fragen, ist zum Beispiel eine Geburtenzahl von wenigen 100 eigentlich sinnvoll? Kann dort die Kollegenschaft seltene Komplikationen so häufig gesehen haben, dass sie wirklich adäquat reagieren kann? Wenn heute ein Mensch einen wesentlichen Unfall erleidet, sagen wir mal mit Blutungen auf Sylt, weil er irgendwo vor Felsen fällt, dann wird er natürlich aus Festland gebracht. Es gab auf einer anderen Nordseeinsel eine Geburtsmedizin, da gab es keine Blutbank. Das heißt, in dem Moment, in dem es groß geblutet hätte, und das kann nach einer Geburt auch ohne Vorwarnung und ohne, dass es pränatal erkennbar ist. Es kann furchtbar bluten. Dann hätte man von dieser Insel, ich glaube, der Neurolog war es nicht, also hätte mit dem Hubschrauber Blut holen müssen. Das ist doch vollkommen verrückt.
Ja.
Und dann die Trennung von Mutter und Kind bei 3-5% der Nicht-Risikogeburten. Das bringt niemandem einen Vorteil. Deshalb, wir müssen schauen, dass wir die Wege kompatibel machen. Ja, aber wir müssen sagen, dass es ein Qualitätsgewinn darstellt. Nicht, dass es eine Spardiskussion ist, was zu machen, dass es ein Qualitätsgewinn darstellt und ein Sicherheitsgewinn, wenn eine Geburtsklinik nur dort tätig ist, wo auch gleichzeitig eine Pädiatrie ist. Und genau das wird in dieser Lauterbach-Kommission gerade laut hin und her diskutiert.
Lauterbach hat es, also Rainer, du hattest ja schon angedeutet, was sozusagen in der Neonatologie möglich ist oder Geburtshilfe in Neonatologie möglich ist, nötig ist. Denkst du, dass die anderen Bereiche der stationären Versorgung da was lernen können oder gibt es andere Bereiche, wo wir eher was lernen können, also als Neonatologen?
Dänemark macht im Moment, nimmt ganz viel Geld in die Hand, um das dortige Geburtssystem, das dortige Kliniksystem insgesamt umzubauen. Und die haben klar die Aspekte, die bauen eine Menge neuer Kliniken, sind auch dabei oder teilweise auch schon fertig. Und die schließen eine ganze Reihe von Kliniken. Die werden in der Gesamtklinikzahl etwa bei der Hälfte der bisherigen Kliniken enden. Diese Hälfte der Kliniken ist unter dem Aspekt der regionalen Erreichbarkeit optimiert. Die sind zum Beispiel immer nah an einer Autobahnab- oder Auffahrt. Die sind immer nah an einem Bahnanschluss. Die sind immer, sagen wir, erreichbar für ein Flugzeug. Das heißt, diese grundsätzlichen Voraussetzungen verkehrstechnischer Art sind geregelt. Die haben auch regional dann eine ganze Menge normalen öffentlichen Verkehr von vornherein eingeplant, also Busverkehr dahin für Besucher. Und sie haben eine zentrale Rettungsstelle, die koordiniert, dieser Herzinfarkt in der Region geht in diese Klinik. Und der Herzinfarkt in der anderen Region, der geht in diese Klinik. Und da wird eben zentral in der Steuerung festgehalten, die Klinik, die ich jetzt nenne, die ist genau richtig, um einen Herzkatheter, und zwar 24 Stunden am Tag zu machen und eine Lysetherapie zu machen oder was dann im Einzelnen medizinisch erforderlich oder ein schwerer Unfall oder was weiß auch ich immer. Das heißt, die Gesundheitsstrukturplanung sieht vor, das zentral zu planen und zu steuern. Also nicht zufällig, mir tut der Bauch weh, ich gehe jetzt mal in die nächste Klinik, sondern möglichst gezielt zu sagen, mit diesem Problem bist du am besten dort aufgehoben, unter Berücksichtigung der Kompetenzen, des Wohnortes und der Erreichbarkeit.
Das ist ja absolut spannend, weil hat man nochmal Tabula Rasa gemacht und sozusagen angefangen neu zu denken mit diesen ganzen Außenbedingungen, also wie komme ich da hin und so weiter. Bei uns ist ja eher andersrum. Wir haben sozusagen die Diskussion, die bestehenden Kliniken, wie kann man die irgendwie unter einen Hut bringen? Und da ist mir, was du vorher gesagt hast, auch, glaube ich, ganz wichtiger Aspekt, dass in diesen Diskussionen es nicht darum geht, dass eine Person oder eine Klinik irgendwas schlecht macht oder so, sondern das sozusagen einfach in die Zukunft gedacht werden muss. Aber was aber leider aus meiner Sicht häufig ein Diskussionspunkt ist, dass es darum geht, eventuell Geld zu sparen. Und das ist dann eben schade, dass das sozusagen unter diesem Aspekt häufig gesehen wird, da soll Geld gespart werden.
Ja, das ist in Deutschland leider eine ganz schwierige Diskussion und da gibt es aber gute Papiere, die das auch klar sagen. Zum Beispiel das Leopoldina-Diskussion der wissenschaftlichen Fakultäten. Das sagt ganz klar, wenn man eine solche Umstrukturierung macht, dann wird es nicht billiger. Dann ist es ein Qualitätsgewinn und ein Erfahrungsgewinn der beteiligten Kliniken. Es ist nicht das Ziel. Und das muss man wirklich vermitteln, Geld damit zu sparen, sondern es ist das Ziel, Qualität zu gewinnen. Wenn wir Qualität gewinnen, dann weiterhin, und das ist immer wieder wichtig zu betonen, auf einem relativ hohen Niveau. Ich bin auch dagegen, einfach Copy and Paste zu machen von anderen Ländern. Aber wir sollten die Ehrlichkeit haben, zu gucken, intelligent zu gucken, was machen andere eventuell schlauer als wir. Die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und dann das adaptieren auf unser System. Und das heißt eben investieren. Also Dänemark investiert im Moment sehr, sehr viel Geld ins Medizinsystem. Mit dem Ziel aber der Reduktion der Kliniken. Nicht zum Geld sparen. In der Perinatalmedizin kann man zum Beispiel ganz klar sagen, und das bringe ich auch bei den Vorträgen immer vor, wenn es darum geht, Geburtshilfe nur noch dort zu machen, wo auch eine Kinderklinik ist, dann heißt das ja, dass aus für 380 Geburtshilfe tätig einrichten. Ja, ja. Ich will nicht diskreditieren und will nicht sagen, die machen schlechte Arbeit. Aber das heißt, ich muss viele Leute bewegen, wörtlich, physisch bewegen. Ich gewinne aber Sicherheit für Mutter und Kind, verhindere die Trennung von Mutter und Kind im unvorhergesehenen Notfall und biete den einzelnen Gynäkologien mit größeren Geburtszahlen breitere Erfahrung an. Und das ist ein Gewinn.
Und wahrscheinlich kann ich das Personalproblem dadurch auch ein bisschen minimieren, wenn ich dadurch sozusagen auch Personal freisetze, was eher etwas unter in Anspruch genommen wird.
Ja, auch da gibt es eine interessante Sache. Also mir ist vollkommen klar, dass eine Pflegekraft, die in einer Kleinstadt arbeitet, jetzt nicht deswegen ins 50 Kilometer entfernte Zentrum umzieht, wenn sie da eine Teilzeitstelle hat, das wird sich für sie emotional, ökonomisch und in vielen anderen Aspekten überhaupt nicht realisieren lassen. Die Kinder gehen da alle zur Schule oder in den Kindergarten oder sonst was. Das ist Quatsch. Aber in der Summe wird sich das langfristig schon so entwickeln. Wenn die attraktiven Stellen, wenn das, was die Pflegekraft oder der Arzt oder die Ärztin gelernt haben, eben vor allem in begrenzter Zahl von Orten gemacht wird, dann werden die sich mittelfristig, nicht im nächsten Jahr, aber mittelfristig umbewegen. Ja, wir bilden übrigens relativ viele Pflegekräfte aus pro Bevölkerung, die zweitmeisten in Europa oder in den OECD-Ländern,
okay,
bevölkerungsbezogen. Aber wir verteilen, das ist im Leopoldina-Papier die auch deutlich drin, wir verteilen die auf zu viele Krankenhäuser. Und das ist für die Hebammen mal geguckt worden, für Kinderkrankenschwestern in Perinatalzentren übrigens auch. Die kleineren Einheiten sind tagesdurchschnittlich eher ein bisschen zu gut versorgt pflegerisch und Hebammen zahlenmäßig. Und die größeren Einheiten zu wenig. Das heißt, wir beschäftigen die nicht mal richtig. Das ist nicht gut.
Ja. Spannend. So, wir sind schon fast mit der Dreiviertelstunde wieder oben. Es war sehr spannend. Was haben wir noch nicht besprochen oder was liegt dir noch am Herzen, was wir noch kurz beleuchten sollten?
Ich habe auch in Kanada ein bisschen gelernt und die haben die Krankenhausplanung, setzen die unter einem anderen Stichwort. Nicht, wie ist das für den Patienten am bequemsten, sondern fragen, ist wirklich alles für die Patientensicherheit getan, wenn ich so oder so handle? Und da kann man ja fragen, ist alles für die Patientensicherheit getan, wenn eine Geburt in einer Klinik ohne Kinderklinik geplant wird? Ist da wirklich alles optimal geregelt? Wenn man eine erforderliche intensivmedizinische Betreuung der Schwangeren und sei es in Anführungsstrichen nur eine Bluttransfusion oder eine größere Operation, es gibt ja Komplikationen bei der Geburt, das ist ja Gott sei Dank selten, aber es kommt vor, nur die Verlegung der Schwangeren dann mit Blaulicht realisieren kann. Oder macht man das besser nicht von vornherein dort, wo alle intensivmedizinischen Möglichkeiten auch für die Schwangere existieren. Wenn die einen eklamptischen Anfall hat, ist die dann in jeder der bei uns 780 geburtshilflichen Einrichtungen optimal betreut oder muss sie dann nicht doch mit Blaulicht über die Landstraße gefahren werden? Oder ist alles für die Patientensicherheit getan, wenn wir die Schwangeren dort betreuen, wo eventuell gar nicht so viel Erfahrung in der Verhinderung der frühen Geburt ist.
Ja.
Wir haben diesen Aspekt noch gar nicht geguckt. Wir haben, und auch das ist in den verschiedenen Papieren auch Gesundheit rund um die Geburt deutlich, wir haben in Deutschland mehr Frühgeborene als in einer Reihe von Ländern um uns herum. Wir Neonatologen sind stolz, wenn wir ein 1000-Gramm-Kind wunderbar durch die Zeit bringen. Aber epidemiologisch ist doch viel klüger, das 1000-Gramm-Kind mit 2,5 oder 3 Kilo zur Welt kommen zu lassen. Denn dann wird das von alleine gesund. Dann braucht das kein Neonatologe. Schweden hat seit Jahrzehnten 0,6% aller Kinder, die mit einem Geburtsgewicht von unter 1500 Gramm zur Welt kommen. Wir sind bei 1,4%. Mehr als doppelt so hoch. Man kann sogar sagen, ich habe das mal so in einem langen Abend am Taschenrechner gerechnet, wenn wir auf die Frühgeborenenrate wie in Schweden kämen, und eine frühgeborene Sterblichkeitsrate, habe ich mal so kalkuliert, mit 9% unter 500 Gramm rechnen würden, dann wäre die Verhinderung der Frühgeburt alleine mathematisch in der Lage, die Säuglingssterblichkeit auf schwedische Verhältnisse zu bringen.
Ja.
Das ist völlig irre.
Ja.
Also ich bin nicht epidemiologisch firm genug, ob das so sauber ist, wie ich das da im Taschenrechner gemacht habe, dass es auch wirklich stimmt. Aber die Verhinderung der frühen Geburt wäre ein Riesengewinn für Mutter und Kind.
Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was ich mit den Geburtshelfern nochmal im Neocast besprechen sollte.
Ja, gut.
Rainer, welche aktuelle Publikation zu deinem Thema hast du mitgebracht, damit die Zuhörer da vielleicht noch etwas tiefer einsteigen können?
Der Neocast Literaturservice.
Also ich finde, ich habe da nichts selber jetzt aktuell zu geschrieben, aber ich finde, es lohnt sich zu lesen, was aus der Lauterbach-Kommission vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Es lohnt sich zu lesen, die Leopoldina-Diskussion zum Verhältnis von Ökonomie und Gesundheitspolitik in der Republik.
Mhm.
Es lohnt sich zu lesen, eine Publikation von der OECD, Krankenhausmanagement, wie heißt die noch genau? Hospital Volumes.
Okay.
Also wie viele Krankenhäuser brauchen wir, wie viel stationäre Behandlung brauchen wir? Und da immer den Vergleich anzugucken und dann zu überlegen, was können wir denn lernen von den anderen Ländern, die bestimmte Aspekte besser machen? Das sind für mich wesentliche Punkte. Cool. Und eines vielleicht noch, das Global Disease Burden Projekt der WHO, also ganz große Zahlen, sagt für Deutschland genau diese Dinge aus. Es sind relativ gute Ergebnisse, aber die Säuglingssterblichkeit und da auch differenzierter, die Neugeborenensterblichkeit, ist dann eben doch höher als in Schweden. Und im Übrigen ist auch die Müttersterblichkeit in Finnland und Schweden niedriger als die Müttersterblichkeit in Deutschland im Rahmen der Geburt. Das
okay.
ist Gott sei Dank ein seltenes Ereignis, aber der Unterschied gibt es.
Ja. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Link zu einer dieser Arbeiten werden Sie wieder auf unserer Homepage finden unter www.dskn.org und da können Sie dann ein bisschen tiefer einsteigen. Zum Schluss noch, Rainer, was möchtest du Schwangeren mitgeben, denen eine zu frühe Geburt droht?
Die Neocast Take-Home-Message.
Sich erkundigen, und das kann man, wo in der Region wirklich zahlenmäßig große Erfahrungen in der Betreuung von Frühgeborenen bestehen, das mit dem Gynäkologen zu besprechen, auch klar zu thematisieren, ich möchte nicht in die nächste Klinik, ich möchte in die beste in unserer Region. Und die Steuerung durch den Gynäkologen ist was ganz Wichtiges. Das soll ja ein vertrauensvolles Verhältnis auch bleiben. Das würde ich ja gar keine Zwietracht reinschicken. Und die Gynäkologen, die Schwangere betreuen, sollten eben auch wissen, welche Kliniken sind für welche Risikokonstellation in ihrer Region richtig. Wir wissen doch alle, dass Schwangere, die ein Kind mit einer Zwerchfellhernie bestimmte Ausprägung erwarten, wo man von vornherein weiß, das wird ganz, ganz schwierig. Den empfehlen wir doch, nach Mannheim zu gehen oder nach Rotterdam, weil die dort alle sicher auch zum Teil experimentellen, im positiven Sinne experimentellen Methoden zur Verfügung haben oder nach Löwen für eine ganz bestimmte vorgeburtliche Behandlung. Aber das ist eben nicht nebenan. Aber wenn man ein solches Risiko erkennt, dann kann man adäquat damit umgehen.
Ja, ne, glaube ich, ganz wichtig, dass man, wenn man das Risiko erkennt, dann auch darauf reagiert und entsprechend sich verhält. Zum Abschluss meine Frage, die ich allen stelle, was möchtest du den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier zuhören, so für ihre klinische bzw. wissenschaftliche Arbeit mitgeben, vielleicht auch über diese Strukturgeschichten drüber hinaus? Was würdest du denen so als kleinen Tipp, als erfahrener Pädiater mitgeben?
Also, sie müssen alle Freude an der Arbeit haben und sie müssen alle wirklich neugierig sein und solche Dinge mitkriegen. Es ist nicht so immer gut, wie man es schon immer macht, sondern man muss immer neugierig bleiben und gucken, gibt es andere, die eventuell klügere Ideen haben. Deshalb profitieren wir enorm davon, dass wir Mitarbeiter einstellen, die auch woanders gelernt haben. Wir wollen nicht nur quasi inzüchtig nur Leute haben, die in Neukölln arbeiten. Nein, wir wollen Leute haben mit Erfahrung aus anderen Kliniken. Die sollen uns auch kritisch sagen, ist das eigentlich gut so oder das ist doch viel schlauer, wenn man es anders macht. Diese Neugier muss erhalten bleiben. Und für diese Neugier brauchen wir Leute, die einfach Freude an der Arbeit haben. Und das ist auch ein total spannendes Gebiet. Ich habe immer noch Freude dran und finde es nach wie vor überhaupt nicht langweilig.
Kann ich mich absolut anschließen und auch einfach nur empfehlen, wechseln Sie ruhig mal auch den Arbeitsort. Das ist absolut spannend. Es gibt verschiedene Wahrheiten und man lernt einfach extrem viel. Ja, Rainer, toll. Herzlichen Dank für das informative Gespräch. Hat mir wieder Spaß gemacht und ich glaube auch so ein trockenes Thema hat Relevanz und ist bestimmt ja unser tägliche Arbeit irgendwie mit. Und in dem Sinne wünsche ich dir noch viel Kraft bei der Umsetzung der ganzen Ideen und Vorstellung. Vielen, vielen Dank.
Gerne mit dir zusammen, Mario.
Okay.
Okay, also schönen Dank.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen, diesmal mit Professor Rainer Rossi aus Berlin. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.